Ja, Anne-Kathrin Weber ist Vielschreiberin. Sie hat schon knapp 40 Kochbücher geschrieben und zahlreiche Preise gewonnen. Unter anderem beim letzten deutschen Kochbuchpreis dreimal Bronze, denn drei ihrer Bücher waren nominiert. Naja, alle drei, die 2025 erschienen sind, waren natürlich nominiert und haben natürlich etwas gewonnen. Da kann man aber nicht von Fließbandarbeit sprechen, denn Anne-Kathrin steckt in jedes ihrer Bücher sehr viel Neugier, Sorgfalt und Liebe, wie ich finde. Anne-Kathrin Weber, ich freue mich total, dass du heute im Kochbuch-Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Wir kennen uns noch gar nicht. Ich habe dich letztes Jahr beim Kochbuchpreis aus der Ferne bestaunt. Da kamen wir aber nicht ins Gespräch. Ich war ja so spät. Den ganzen Socializing-Teil habe ich ja leider verpasst. Und wer weiß, vielleicht wäre ich auch zu starstruck gewesen, um dich anzusprechen. Man weiß es nicht.
Um Gottes Willen, bitte nicht sowas. Nein, aber vielleicht sehen wir uns ja dieses Jahr und haben dann die Gelegenheit, ein bisschen zu reden.
Ganz bestimmt sogar. Zug ist gebucht, Hotel ist gebucht. Ich bin da und du hast es nicht so weit, denn du sitzt in Hamburg.
So ist es. Ich habe es um die Ecke und freue mich auch schon sehr auf dieses Event, wie immer.
Großartig. Auf deiner Website schreibst du über dich selbst: Köchin, Foodstylistin, Kochbuchautorin, Ernährungswissenschaftlerin, Genießerin, Texterin, über den Tellerrand Schauerin. Und ergänzen kann man dann noch, was bei Vegelicious steht. Eurem Blog, da steht Gemüseverrückte, Schwäbin, Flohmarktgängerin.
Genau.
Das
Das
ist eine
trifft's doch
sehr
ganz
interessante
gut.
Mischung.
Genau, ich bin in Schwaben aufgewachsen, bin dann über Station Berlin nach Hamburg gekommen, wo ich schon ganz viele, viele Jahre lang lebe und mich auch sehr wohl fühle. Und ja, das andere, was da so steht auf den zwei Webseiten, passt doch einfach.
Wenn ich da direkt einhaken darf, ich sitze ja hier in Süddeutschland. Warum ist die Schwäbin so wichtig? Hat
Das
das einen
sind
großen
meine Wurzeln.
Einfluss auf dich?
Ja, das absolut. Das sind einfach meine Wurzeln. So bin ich groß geworden, so bin ich sozialisiert worden. Und ich habe ja auch immer noch starke Verbindungen nach Schwaben. Meine Eltern wohnen da, meine Schwestern sind da. Ich habe auch hier in Hamburg einige Freundinnen, die auch, oder Freunde, die auch aus Schwaben kommen. Irgendwie, man trifft sich dann immer, auch fern der Heimat. Und das ist schon ganz lustig. Und ja, die Küche, dieses Bodenständige hat mich sicherlich stark beeinflusst. Die schwäbische Gelassenheit, Unaufgeregtheit, das ist auch ein Teil von mir.
Wenn man deine Bücher ein bisschen näher betrachtet, kann man da direkt relaten jetzt. Also, wo du das so erzählst, ja, das ergibt Sinn. Ich kann es jetzt sehen.
Ja, schön.
Gibt es irgendwas Schwäbisches, was du immer mal wieder kochen möchtest und willst?
Ja,
Oder
natürlich
sagst?
Spätzle, ganz klar, die gehören einfach dazu. Und ich liebe Maultaschen, ganz klassisch Maultaschen, also mit Fleisch. Also auch wenn ich ja meine Gemüse liebe in all meinen Büchern, in all meiner Arbeit schon seit vielen, vielen Jahren auslebe, ich esse auch hin und wieder, ganz selten, aber dann mit Genuss auch Fleisch. Und so eine klassische schwäbische Maultasche finde ich einfach unübertroffen.
Ist ja auch ein Herrgottsbscheißerle. Da ist praktisch ja verstecktes Fleisch drin.
Ja,
Deshalb essen das die Schwaben ja überhaupt so.
natürlich. Und ich finde die aber auch super, wenn man die vegetarisch macht. Also ich habe auch mal welche gemacht mit Linsen, das fand ich großartig. Man kann die ganz kreativ füllen, natürlich. Das können nicht nur die Italiener, das können auch die Schwaben.
Du hast tatsächlich eine Ausbildung als Köchin, das haben ja nicht alle, die Kochbücher schreiben. Du hast ein abgebrochenes Studium der Romanistik und Kunstgeschichte, aber ein abgeschlossenes Studium der Ernährungswissenschaften und bist auch Diplom-Ökotrophologin. Hattest du das Gefühl, du möchtest da noch mal einen anderen Aspekt draufsetzen, was deine Ausbildung angeht?
Ganz genau. Also ich bin wirklich von der Küche gelernte Köchin. Das finde ich auch ganz großartig, das ganze Kochhandwerk von der Pike auf gelernt zu haben. Und das habe ich in einem sehr guten Restaurant gemacht. Und das ist nach wie vor die Basis meines Kochens. Unerlässlich finde ich das. Auch wenn es natürlich auch viele Quereinsteiger gibt. Für mich ist es wichtig, das Handwerk so ganz profunde gelernt zu haben. Und ich habe dann eben Romanistik studiert und auch Kunstgeschichte aus Leidenschaft, auch aus Liebe zu Frankreich. Das zieht sich auch so wie ein roter Faden durch mein Leben. Also ich liebe unser Nachbarland, die Küche natürlich, aber auch die Sprache, die Menschen, die unterschiedlichen Regionen. Und ich fühlte mich nur mit dem Studium da nicht wohl. Das war mir viel zu theoretisch, zu abstrakt. Und ich habe dann während eines Frankreich-Urlaubs ganz spontan beschlossen, nachts im Zelt, glaube ich, damals beim Campen, dass ich das abbrechen werde und mich doch meiner anderen Leidenschaft widmen möchte. Und das ist eben das Kochen. Und da habe ich die Kochausbildung erstmal gemacht. Und dann war klar der Werdegang, dass ich nicht im Restaurant arbeiten wollen würde, weiterhin. Ich habe damals im Sternerestaurant gearbeitet in Berlin. Und das waren einfach intensive Arbeitstage, also locker 12 Stunden am Tag. Wir haben mittags um 12 angefangen. Das ging bis Mitternacht oder länger. Und das war auf Dauer auch einfach nicht zu wuppen für mich, körperlich, aber eben auch der Umgangston, das hat mir alles nicht gefallen. Ich war die einzige Frau in einem zwar sehr, sehr netten Team von Männern, die auch wirklich kollegial gearbeitet haben, was nicht immer selbstverständlich ist. Aber ich fand es insgesamt einfach nicht schön, immer nur in der Küche zu stehen und gar keine, ja, gar keine Nähe zum Gast zu haben. Und dann war klar, ich möchte kochen weiterhin, aber nicht unter diesen Bedingungen. Und dann hatte ich in Hamburg bei Kronanjar ein Praktikum gemacht. Aus dem Praktikum wurden dann irgendwie mehrere Wochen. Es wurde immer länger. Und ich habe gemerkt, das finde ich ganz toll, diese Verbindung mit den Medien. Und dann habe ich daraufhin gesagt, okay, ich studiere in Hamburg Ernährungswissenschaften, weil mich dieses ganze Thema natürlich auch sehr interessiert und habe dann aber nebenher quasi immer so ein bisschen mit einem Bein in der Redaktion gestanden. Und das ist für mich die perfekte Kombi gewesen. Das war der Start meines jetzigen beruflichen Tuns.
Das heißt, bei Gruner und Jahr hattest du auch was mit Essen zu tun?
Oh ja, ich war bei der Brigitte, ich war der Redaktionsassistentin. Ich glaube, über ein Jahr war das. Anderthalb Jahre habe ich da gearbeitet. Und das ist so mein Background, aus dem ich komme.
Aber du warst nicht verantwortlich für die berühmte Brigitte-Diät, oder?
Die Brigitte-Diät, nein, die lag in anderen Händen, aber ich habe natürlich auch da eben angefangen, da Luft zu schnuppern, habe die Fotoproduktion gehabt, habe Rezepte entwickelt, habe das ganze Tagesgeschehen miterlebt und fand das einfach großartig. Also ich habe da sehr gute auch eine gute Grundlage gefunden für meine ganze jetzige Arbeit eben. Also jetzt mittlerweile schreibe ich ja nur viel. Ich habe ja irgendwie über 40 Kochbücher geschrieben und damals bin ich über das Kochen so nach und nach ins Schreiben gekommen.
Dein allererstes Kochbuch war ein Backbuch, wenn ich das
Ja,
richtig recherchiert habe.
ein
Und
ganz besonderes Backbuch, muss man dazu sagen, weil es war eine Herausforderung, es war ein Auftrag, es war ein Backbuch für Diabetiker. Das ist ja schon mal irgendwie, also Backbuch, okay, Backen, ich liebe Backen, ich habe früher auch ganz, ganz viel gebacken, backe immer noch sehr gerne, aber mittlerweile koche ich einfach mehr und nur das Thema mit Diabetikern zu verbinden, war natürlich eine wirklich gewagte Herausforderung und ich habe das ganz gut gewuppt, glaube ich. Und daraufhin kam dann ein, das war für mich so der Start, daraufhin kam dann ein großer deutscher Verlag auf mich zu und hat gesagt, so, wir brauchen Autorin. Hier ist ein Auftrag für dich. Und so bin ich überhaupt in dieses ganze Kochbuchthema hineingekommen.
dann war aber wahrscheinlich das Backbuch für Diabetiker das gesündeste Buch, oder? Wenn ich jetzt, ich habe alle Bücher, also ich habe versucht zu recherchieren, welche Bücher das alles waren, aber ich habe jetzt so ein Gesundheitsbuch habe ich eigentlich nicht mehr gefunden, glaube ich, was so
Nein, es ist
wirklich.
auch nicht wirklich ein Gesundheitsbuch. Also wie gesagt, es war auch so ein bisschen schwierig, weil eben, naja, Backen mit Zucker und so weiter, Früchte, Diabetiker, das war jetzt nicht das, was ich. Also es war so ein bisschen Schwierigkeit so dabei. Und gesund will ich nicht sagen. Also ich versuche ja in meinen Büchern, die ja in letzter Zeit und letzten Jahren sehr gemüselastig sind, sehr viel pflanzlicher, ich habe sehr viele vegetarische und auch vegane Bücher geschrieben, entwickelt, konzipiert und umgesetzt. Und da ist, glaube ich, mehr Gesundes dabei. Also für mich ist immer die Verbindung Gesundheit und Genuss ganz oben. Also ich versuche auch in meinen sozusagen meinen ja pflanzlichen Büchern oder Büchern, die einen pflanzlichen Schwerpunkt haben, und das ist bei mir wirklich dann der ganze Bereich meiner Bücher, immer auch das Thema Genuss natürlich, steht ganz oben, und für mich ist es auch nicht ausschließlich. Also ich spiele nicht aus Gesundheit gegen Genuss. Von mir ist ganz klar, was gesund ist und mir gut tut, das soll auch gut schmecken. Sonst esse ich das nicht.
Ja, das kann ich gut verstehen. Du bist inzwischen für vier Verlage tätig. Also es hat sich immer mehr ausgebaut. Von deinem Stammverlag aus sind da immer mehr Engagements dazugekommen, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Als hätten nach und nach alle gesagt, oh, mit der Anne-Kathrin wollen wir auch mal ein Buch machen. Oder war das umgekehrt, dass du Ideen hattest und gesagt hast, ach, das könnte jetzt eigentlich ganz gut zu diesem Verlag passen? Da frage ich jetzt mal nach, ob die Interesse hätten, weil das vielleicht mal wieder was ganz anderes ist. Ich meine jetzt gerade zum Beispiel Greens and Beans und Greens and Grains, was nochmal was ein bisschen anderes war als die Bücher, die du bis dahin gemacht hast, und die sind ja dann beim AT-Verlag erschienen.
Genau, also ich arbeite für mehrere Verlage, was ich auch ganz großartig finde, weil ich so eine ganze Bandbreite abdecken kann. Und es ist, wie du sagtest, also die Verlage kamen und kommen nach wie vor, was ich ganz toll finde, kommen auf mich zu. Und zum anderen gibt es aber auch Titel, auf die habe ich Lust, auf die will ich umsetzen. Und dann gucke ich schon, mit welchem Verlag könnte ich das dann gut umsetzen. Und so bin ich quasi bei mehreren Verlagen und ich arbeite für mehrere Verlage und kann da einfach meine unterschiedlichen Interessensgebiete und Vorstellungen eines tollen, guten Buches umsetzen.
Wow, weil wenn man schaut, wie viel du schreibst, ist schon erstaunlich genug, dass du zwischendrin noch Zeit hast, dir zu überlegen, was man sonst noch so für Kochbücher schreiben könnte. Weil du bist Vielschreiberin. Du hast es schon gesagt, es sind um die 40 Bücher, Tendenz steigend. Das sind mehr als Jamie Oliver jemals Kochbücher geschrieben hat. Und bei dem hat man das Gefühl, er wäre allgegenwärtig. Der hat, also ich habe versucht es zu recherchieren, 27 zählt das Internet. Das ist bei weitem nicht so viel, wie du geschrieben hast.
Das stimmt, das soll ich dir was gestehen. Ich gucke gerade ins Regal, ich habe ein einziges Buch von Jamie Oliver hier stehen. Ja, also man muss auch so sagen, ich schreibe ja nur Bücher schon seit boah, ungefähr 25 Jahren oder gut 25 Jahre. Also es ist nicht so, dass ich jetzt jedes Jahr drei Bücher mache. Die Bücher haben sich zu einem größeren Standbein bei mir entwickelt über die Jahre. Und ich liebe es einfach, Bücher zu entwickeln, zu konzipieren. Wenn ich eine Idee habe, dann bin ich ja ganz wild darauf, das auch irgendwann über kurz oder lang in gedruckter Form zu sehen. Und es macht mir einfach einen Wahnsinnsspaß. Ich gehe da einfach wirklich mit voller Kraft und Leidenschaft rein und freue mich einfach auch über das Feedback, was ich bekomme. Also, weil mein Ansporn ist es ja, ich mache die Bücher nicht für mich. Ich mache die für Menschen, denen ich sage, guck mal, du kannst hier mit einfachen Mitteln dir so viel Gutes tun. Du kannst das kochen. Ich zeige dir genau, wie es geht. Weil meine Intention ist ja, ich möchte die Leute zum Kochen bringen. Ich möchte die diesen Genuss erleben lassen und sich vielleicht nebenbei noch was Gutes für ihre Gesundheit zu tun, weil ich damit dafür sorge, dass eben auch mehr Gemüse auf den Teller kommt und weniger Fleisch und Fisch. Das ist mein Ansporn. Und mit jedem Buch, klar, werde ich ein bisschen bekannter. Nicht so erfolgreich vielleicht wie ein Jamie Oliver, aber da ist immer noch ganz viel Luft auch für anderes. Ich bin ja nicht nur Autorin, ich bin ja auch Foodstylistin. Ich mache alles mögliche andere noch nebenher, was vielleicht nicht so im Vordergrund steht in den Medien. Aber wenn man so einige Zeitschriften durchblättert, findet man da auch meinen Namen. Ich arbeite für PR, für Werbe, Fotos. Ich bin ja auch Foodstylistin. Mit den Büchern, ja klar, da steht mein Name drauf, da sieht man mich dann ja.
Ja, deshalb
Und
verlinke ich auch deinen Instagram-Account, da kann man dem so ein bisschen noch folgen, was du sonst noch so machst und deine
Dankeschön.
Arbeiten, die zum Beispiel in Zeitschriften auch erscheinen. Das ist ganz lustig, was du gerade erzählt hast, weil ich habe mir hier in der Vorbereitung aufgeschrieben, sind deine Bücher Brücken in die Kulinarik? Weil ich habe ja auch aus ihnen schon gekocht und hatte so das Gefühl, du nimmst auf so eine ganz sanfte Art und Weise Menschen an die Hand und sagst, guck mal, ist gar nicht so schwer und die Zutaten, das sind gar nicht so viele. Und jetzt machst du das mal so und dann ist man so überrascht und begeistert von diesem Ergebnis. Also mir persönlich ging's so. Also mein großes Beispiel ist aus deftig vegetarisch Indien. Und da dachte ich, puh, ja, das kenne ich schon. Da muss man dann diese ganzen Sachen kaufen und diese 1000 Gewürze. Da explodiert dann mein Regal wieder und dann koche ich nie wieder was draus. Und dann habe ich Palak Paneer gemacht und habe gedacht, okay, Paneer kriege ich jetzt hier eh nirgendwo, mache ich schnell selber. Habe ich zum Glück schon mal gemacht. Meine Gäste waren sehr beeindruckt, dass ich jetzt noch schnell Paneer mache.
Das freut mich, wie schön.
Und dann habe ich das Panier gemacht, allerdings für das Tomatencurry, aber da war dann noch was übrig. Und dann habe ich den Spinat genommen, habe die Gewürze genommen. Und ich war so hin und weg von dem Ergebnis. Ich glaube, ich habe das beste Palak-Panier bei mir zu Hause gegessen und nicht beim Inder. Vielleicht liegt es am Inder, bei dem ich war bis jetzt oder bei den indischen Restaurants. Aber es war großartig und es war total komplex. Und es kam mir so mühelos vor, es nachzukochen. Und das fand ich ganz erstaunlich. Genauso wie bei Deftig Vegan Asien. Da habe ich Moment, jetzt lass mich nicht lügen. Gott sei Dank habe ich hier überall Baba drin und kann immer nachschauen, was ich gekocht habe. Ramen habe ich gemacht. Und da dachte ich so, ich habe keine Ahnung, wohin es mich führt. Tatamen-Ramen mit grünen Bohnen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Sie sagt, ich soll da jetzt Milch reinschütten. Gut, dann mache ich das. Ich schütte da jetzt Sojamilch rein. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich vertraue, Trust. Und
So, und jetzt die Frage, hat's funktioniert?
es hat großartig funktioniert. Ich kam mir vor wie eine Alchemistin und dachte, wow, ich weiß es nicht, aber trust the process, wie die jungen Leute sagen. Es war also auch das geschmacklich der Knaller und es war so, ja, machst du das, machst du das, machst du das, dann machst du das zusammen und dann probier mal. Und es war ein wunderschönes Erlebnis, mit deinen Rezepten zu kochen. Und deshalb
Oh,
die
das
Frage.
hättest mir kein schöneres Kompliment machen können. Ich freue mich total, weil so soll es ja sein. Und das erwarte ich ja auch von einem Kochbuch, dass ich da nicht stehe und denke, Moment, irgendwie, das kommt alles mir komisch vor oder was mache ich denn jetzt oder wo geht's denn weiter oder irgendwas stimmt nicht oder die Zutatenmengen passen nicht. Und also ich glaube, seriöse KochbuchautorInnen, die versuchen einfach, das so zu machen, wie du sagst. Also an jemanden an die Hand nehmen, Schritt für Schritt, verständlich, auch komplexere Zubereitungsschritte runterbrechen, erklären. Und natürlich, das Ergebnis muss stimmen. Es muss einfach gut schmecken. Es soll auch zumindest annähernd so aussehen wie auf den Fotos, mit denen wir uns ja auch viel Mühe geben. Und ja. Das ist mein Ansporn. Und ich glaube auch dadurch, dass ich eben jetzt auch so viel Erfahrung habe, eben im Entwickeln von Rezepten, es gelingt mir vielleicht auch dann ganz gut, die Leute da mitzunehmen, an die Hand zu nehmen. Und dass es dann eben, ich höre halt immer wieder mit Steinrezepte klappen, die stimmen, wo ich denke, ja, aber das ist doch selbstverständlich. Aber
Naja.
nein, ist es halt leider, wirklich leider, und ich finde es erschreckend, leider nicht. Man sieht halt einfach, da wird auch manchmal zusammenkopiert, weiß ich nicht, ja, zusammengestupft irgendwie, und dann wird man irgendwo alleine gelassen auf der Hälfte und denkt, das passt aber nicht. Und oder auch die Mengenverhältnisse stimmen. Ich habe zu viel vom einen oder der Geschmack am Ende ist nicht. Oder ich habe Zutatenlisten mit 30 Zutaten und ich denke, boah, das ist, ich wohne ja in Hamburg, ich kriege hier alles um die Ecke, das ist kein Problem. Aber für Leute, die halt doch ein bisschen ländlicher wohnen oder die nicht alles bestellen können, ist es natürlich komplexer. Und mein Bestreben ist es ja wirklich, die Leute am Herd zu kriegen und dann nachher an den Esstisch. Das ist doch das, was ganz wichtig ist und was auch zunehmend fehlt in unserer Gesellschaft. Da wird mal schnell was heruntergeschlungen und nebenbei gegessen. Und klar, das mache ich auch, gerade wenn ich so eine intensive Kochbuchproduktion zum Beispiel habe. Aber es ist doch eigentlich ein Jammer, wenn das überwiegt. Und sich die Zeit zu nehmen und sich am Tisch zu setzen und zu reden und dieses Gesellige, das ist doch mir ein ganz großes Anliegen. Und wenn ich mit meinen Rezepten und meinen Büchern und meine sonstigen Tätigkeit, meiner Website und so weiter dazu beitragen kann, dann freue ich mich ungemein.
Die Brücke, die entsteht ja auch ein bisschen durch die Titel. Du hast diese unglaublich erfolgreiche Reihe, deftig vegetarisch bzw. deftig vegan im Becker-Joost Verlag. Und da könnte jetzt ja mancher sagen, also bitte, Indien in einem Buch. Da könnte man ja eigentlich 10 Bücher schreiben, wenn es langt. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Regionen und kulinarische Schulen und Asien. Was soll das eigentlich sein? Ja, da kann man doch auch ein vietnamesisches Buch machen oder ein, weiß ich nicht was, ein japanisches Buch. Aber ich finde, deine Bücher sind eher sowas wie Best-ofs. Also, wenn ich sage, was essen wir heute Abend, da sagt mein Mann ja auch nicht südostasiatisch. Sondern er sagt, oh, was Asiatisches wäre geil. Und
Ja,
dann überlege ich mir was oder schaue, ob wir es irgendwo herkriegen. Und so funktioniert ja auch der Titel. Also man sagt ja, oh, ich hätte Bock mal wieder asiatisch. Ach, guck mal, das ist sogar vegan. Das ist ja interessant. Und dann ist da eine bunte Mischung drin. Aber wenn man sich die Rezepte anschaut, da hat man auch das Gefühl, das ist so ein bisschen die Sachen, die man so kennt. Und sei es nur vom Hörensagen. Und die sind einfach zusammengesammelt in einem Buch. Und wenn man das Gefühl hat, man möchte was Asiatisches essen, ist da von allem so ein bisschen was dabei.
Das trifft das, finde ich, teilweise ganz gut. Also ich, zwei Anmerkungen. Zum einen versuche ich immer auch eben Bekanntes, also so einen Wiedererkennungswert in den Büchern zu haben, damit Leute jetzt nicht komplett überrumpelt sind mit 70 komplett neue indische Rezepte. Nein, also ich möchte ja auch das wiederbringen, oder wie du sagst, Palak Paneer, den kenne ich aus dem indischen Restaurant, jetzt mache ich ihn selber. Und merke, boah, das kann doch richtig toll schmecken. Und es ist wirklich nicht aufwendig, wenn man den Panier fertig gemacht hat oder gekauft hat, meinetwegen. Mir geht es aber auch immer darum, auch darüber hinaus noch ein paar nicht so bekannte Gerichte, Geschmäcker anzubieten. Also ich versuche immer so eine Mischung zu machen aus, ja, einiges ist bekannt. Mango Lassi zum Beispiel aus deftig vegetarisch Indien. Jeder weiß, was Mango Lassi ist. Und trotzdem, wenn du das Rezept probierst, denkst du, oh, da ist der Kardamom drin, super, kriege ich nicht immer. Und es ist was, es schmeckt einfach gut so selbstgemacht, natürlich. Und es sind auch so ein paar Rezepte drin, die hier vielleicht nicht oder noch nicht so bekannt sind. Also ich biete auch immer noch ein bisschen was darüber hinausgehendes an, oder das ist mein Bestreben. Und das andere ist, ich habe ja auch eine Leserschaft, die ganz breit ist, ganz divers, ganz unterschiedlich aufgestellt. Das heißt, ich habe Menschen, die sagen, ach, gehen, indische Küche, habe ich schon 10 Kochbücher im Regal stehen, oder ich bin das ganze Land gereist, ich kenne das alles, ich brauche nicht noch ein Buch, oder ich gucke da mal rein und ich kenne eh alles. Und ich habe auch die, die sagen, ach, indische Küche, super, da habe ich mir noch nie rangetraut, kenne ich nur vom Restaurant. Ich probiere noch was aus. Und für diese ganze Bandbreite schreibe ich ja. Das heißt, auch für Menschen, die wirklich sehr versiert sind, die gut kochen, die ständig kochen, die viel kochen. Und ich habe aber auch Menschen, die sagen, ach, mit dem Buch traue ich mich mal überhaupt ans Kochen. Und ich versuche so dieses, ja, allen irgendwas anzubieten. Und natürlich gibt es dann auch mal Kritik, ne? Die einen sagen, kenne ich schon alles, und die anderen sagen, ja, das ist für mich ist alles neu. Und dazwischen bewege ich mich irgendwie, und ich versuche dann trotzdem eine ganz große Schnittmenge eben zu haben.
Du reist ja auch in die Länder gerne, um dann Inspiration mit nach Hause zu bringen, Rezeptideen, auch du schreibst auch Requisiten bringt ihr mit, damit dann natürlich die Fotos auch schön sind. Stichwort Styling. Wie schwierig ist es da, den Grat zu schaffen zwischen authentischer Zubereitung und authentischem Geschmack? Also ich könnte mir vorstellen, bei so manchem Gericht, ist das Ziel, dass es am Ende so schmeckt, obwohl der Prozess vielleicht ein bisschen übersetzt werden muss, weil vielleicht nicht alle Dinge man so umsetzen kann in der heimischen Küche?
Ganz, ganz genau. Also nicht nur der Prozess, auch manche Zutaten, die wir einfach hier nicht kriegen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt auch vegetarisch oder vegane Bücher schreibe, also ganz pflanzlich, und dann ersetze ich zum Beispiel im asiatischen Bereich schon mal diese unumgängliche Fischsauce. Also dann habe ich schon einen anderen Geschmack. Ganz klar, aber ich versuche ihn eben so genau zu treffen, damit man möglichst ein authentisches Aroma hat. Trotzdem, und ich muss auch sagen, meine Bücher, die ich schreibe, schreibe ich ja für die Leserschaft hier. Ich schreibe nicht für, ja, ich, also für hier einfach, für die Menschen, die sich diese Aromen hier auf, in die Küche zaubern, auf den Teller bringen möchten. Und da gibt es natürlich dann schon Abstriche. Also wenn du jetzt viel in Thailand bist, dann kennst du die thailändische Küche. Und es mag hier ein bisschen anders schmecken. Das ist einfach so. Ich möchte trotzdem diese Länderküchen zugänglich machen und eben auch dazu anregen, eben auch daraus zu kochen. Und versuche also immer so diese Gratwanderung zwischen möglichst authentisch und trotzdem mit den Zutaten, mit den Möglichkeiten, die wir hier haben. Das ist mir ganz wichtig. Und zum Beispiel für das indische Kochbuch für deftig vegetarisch Indien bin ich Anfang des Jahres mehrere Wochen lang durch Indien gereist und habe mir da wirklich auch nochmal alles nochmal geschmeckt, natürlich auf erfahren, habe ganz viel ausprobiert, habe Kochkurse gemacht mit indischen Köchen, um da wirklich diese Aromatik, diese komplexe Aromatik, diese Herangehensweise zu verstehen und mich da so gut wie möglich in diese Zubereitung, in diese Geschmackswelten einzufinden. Und um dann nach Hause zu kommen, eben mit einem Koffer voller Gewürze und voller Requisiten, die auch immer in dem Buch dann auch sich wiederfinden. Und um dann das eben hier so umzusetzen, dass es für die Menschen hier, die das Buch in der Hand nehmen, umzusetzen ist. Das ist
Also das,
meine Herangehensweise.
das heißt, du fährst hin und verstehst das Konzept, also den Geschmack und die Zubereitung und schaust dir das genau an. Und dann ist es zu Hause ein bisschen wie Kitchen Impossible. Du musst dann eigentlich nochmal gucken, dass du das Gleiche oder sehr nah rankommst mit dem Geschmack, aber mit den Dingen, die man hier so hat.
Ganz genau so ist es.
Sehr
Ja.
spannend. Also
Ja,
das ist,
ist
finde ich, schon
spannend und
ist.
ist auch total bereichernd, muss ich sagen. Also ohne dieses Buch, weil ich dachte, ich möchte das Indien-Buch machen, ich wäre nicht nach Indien gereist. Und so fand ich super. Ich habe mich da ganz intensiv drauf vorbereitet, habe so Food-Touren dort also gemacht, durchgeführt, gebucht und habe dadurch so eine Menge entdeckt und mit nach Hause gebracht. Das ist also eine wunderbare Verbindung. Ich reise gern, deswegen auch, dass ich schaue gern über den Tellerrand. Das finde ich einfach bereichernd für mich persönlich, aber eben auch für meine Arbeit.
Aber das ist doch deutlich eine andere Herangehensweise, als manch anderer oder manche andere Kochbücher schreibt. Also ich hatte ja schon ein paar AutorInnen hier im
Ja.
Podcast und das ist, finde ich, schon nochmal besonders, wie du dann an deine Bücher rangehst. Jetzt musst du mir aber doch nochmal erklären, wie man es dann schafft, 4 Bücher in einem Jahr zu veröffentlichen. War das
Wie
jetzt ein
kommt?
besonderes Mammutjahr? Waren die alle schon lange in der Pipeline und das war dann eigentlich, hat sich das ganz gut in Phasen so entwickelt und es war ein Zufall, dass die jetzt alle rausgekommen sind. Wie ist das entstanden? 4 Bücher in einem Jahr in 3 Verlagen.
Also über die 4 stolper ich gerade. Ich kenne es eigentlich dieses Jahr nur 3 und auch nur 2 Verlage. Aber hilf mir mal auf die Sprünge. Vielleicht finde ich
Ich
jetzt
dachte,
gerade
es wäre
hier.
noch ein Brotbackenbuch dieses Jahr erschienen
Ah ja, nein, nein, nein.
oder wieder
Also
erschienen.
ja, genau, das ist eben eine Neuauflage eines Buches von, ich glaube, 2018. Das sieht dann immer so aus, oh, sie hat 4 Bücher geschrieben, ich habe aber nur 3 geschrieben und da wurde nur das Cover neu gemacht. Und es ist wieder neu gedruckt worden, was mich auch wahnsinnig freut, weil ich auch dieser kleine Küchenratgeber auch sehr liebe. Also es sind 3 Bücher, ich habe dieses asiatische Buch geschrieben und Indien und im Hölker Verlag Verliebt in Lissabon. Also dieses Jahr war wirklich die Reisen waren das Thema. Also wie soll ich sagen? Ja, das ist also ein Großteil meiner Arbeit ist eben das Schreiben, Entwickeln, Konzipieren dieser Bücher. Trotzdem ist noch genug Zeit auch für andere Sachen. Ich mache noch eine ganze Menge wirklich nebenher, die halt nicht so im Mittelpunkt steht, wie ich vorhin beschrieben habe. Und ich mache das einfach mit großer Leidenschaft und natürlich auch über die Jahre mit einer gewissen Routine. Das ist einfach so, weil das eben ein großes Standbein meines Schaffens ist. Und wenn ich dann einmal da drin bin, dann bin ich auch rastlos und ruhelos und bemüht, so ein Buch gut umzusetzen. Das ist so meine Arbeit, meine Persönlichkeit, mein Charakter. Und das ist, wenn ich denke, andere, also ich weiß, es gibt da dieses, naja, irgendwann wurde mal genannt, oh, die macht das wie am Fließband, wo ich denke, nee, also ich arbeite nicht wie am Fließband. Ich gebe für jedes Projekt totale Leidenschaft rein. Fließband klingt für mich negativ, so nach, ich hack das ab, es ist stupide. Und das ist, es ist alles andere als das. Jedes Buch ist eine Herausforderung, ist bereichernd, ist aufregend. Und ich gebe da einfach alles rein, weil ich es einfach liebe. Und vielleicht gibt mir auch dann der Erfolg und eben auch der Absatz der Bücher auch einfach recht. Vielleicht merkt man das dann doch irgendwie, dass da jemand ist mit Herz, mit Leidenschaft, ja, mit Energie. Das wünsche ich mir zumindest. Aber es geht auch nicht jedes Jahr so weiter. Also nächstes Jahr ist im Moment ein. Naja, das stimmt nicht ganz. Wahrscheinlich zwei Bücher. Zumindest zwei sind geplant. Und bei dem einen geht es in mein absolutes Lieblingsland. Und da freue ich mich auch schon ganz großartig drauf.
Kannst du es schon verraten?
Ich kann das verraten jetzt genau. Das ist jetzt, das Cover ist soweit auch, glaube ich, fertig. Also geschrieben ist sowieso schon lange. Die Fotoproduktion ist auch gemacht. Es geht nach Frankreich für den AT Verlag. Und für dieses Buch haben wir auch in Frankreich fotografiert. Ich war mehrmals in Frankreich, auch mit dem Fotografen, mit Wolfgang Schad, mit dem ich da auch das Buch umgesetzt habe, wie auch viele andere meiner Bücher. Und das ist ein absolutes Herzensprojekt. Das kommt im März 26 heraus. Und wir arbeiten alle gerade zusammen in den letzten Zügen daran. Und auf das Buch freue ich mich jetzt schon unglaublich, weil es ein ganz persönliches Buch ist. Weil eben, wie ich eingangs sagte, Frankreich und ich, wir haben so eine starke Verbindung. Und das wird ein sehr persönliches Buch. Da sind auch ganz viele persönliche Anekdoten drin, Geschichten und ganz viele meiner absoluten Lieblingsrezepte.
Schau, und jetzt, wo du es sagst, denk dran, ich habe den Instagram-Account verlinkt, kann ich mich erinnern, da waren auch ein paar Posts aus Frankreich und dann dachte ich, aha, da wird doch wieder was Neues gemacht.
So
So,
ist es,
jetzt weiß
genau.
ich's. Jetzt schließt sich der Kreis.
Das ist der Kreis, wobei Instagram wird gerade so ein bisschen sträflich vernachlässigt. Das bleibt dann eher mal auf der Strecke bei mir, weil ich dann einfach doch lieber koche oder im Garten bin oder eben Bücher mache zum Beispiel und meiner Arbeit nachgehe. Aber vielleicht klappt das im nächsten Jahr auch etwas besser.
Stimmt. Welche Rolle spielt deine eigene Kochbuchbibliothek, wenn du Bücher schreibst oder wenn du selbst kochst mehr?
Oh, also wenn ich selbst koche, spielen meine Bücher eigentlich oder überhaupt Bücher gar keine Rolle. Ich koche so, wie ich immer gekocht habe, frei Schnauze, komplett. Es ändert sich in letzter Zeit ein bisschen, wenn ich dann denke, ach, was kann ich mal was anderes machen? Und dann lustigerweise fange ich an, in meinen eigenen Büchern zu blättern. Das habe ich früher nicht gemacht, das entwickelt sich gerade so. Und ich greife auch mal zu anderen Büchern und hole mir da Inspiration und probiere auch da mal was aus. Das ist aber wirklich eine relativ neue Entwicklung. Ansonsten, ich bin eher der Typ, ich gehe los, gehe einkaufen, gehe auf den Markt. Wir haben hier einen ganz wunderbaren Markt mit ganz tollen Bio-Gemüsestand, wo ich ganz viel einkaufe und gucke, was ist in der Saison, worauf habe ich Lust, weil das ist meine Art zu kochen. Und dann gucke ich im Kühlschrank, was ist da, was muss weg, wovon habe ich noch reichlich, wie kann man das kombinieren? Und dann gehe ich in die Küche. Also spontan, oft ohne Plan, außer ich habe jetzt koche für eine größere Runde, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Ich lade Freunde ein und dann gehe ich schon deutlich planvoller ran. Dann überlege ich, wer mag was, womit kann mich jemand eine Freude machen? Habe ich eine Freundin, die mag gerne Knödel? Dann gibt es also Knödel. Wer steht auf indische Aromen? Also gibt es was Indisches und so weiter. Da bin ich dann deutlich ja, planvoller und bereite mich auch gut drauf vor. Koche meistens viel zu viel, sodass alle noch was mit nach Hause nehmen können. Das finde ich auch schön.
Ist vielleicht auch ein bisschen schwäbisch. Also ich kenne noch niemanden in Schwaben, bei dem man verhungert wäre.
Absolut, das geht gar nicht. Nein, nein. Also ich habe jetzt auch gerade für so ein Dinner gekocht, zwei Abende, und hatte auch da großzügig kalkuliert und da konnten sich auch einige noch was mit nach Hause nehmen. Das ist okay, finde ich.
Ja, soll keiner hungrig bleiben, ist bei uns zu
Nein.
Hause immer der Leitsatz.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, dass Routine bei deiner Arbeit eine Rolle spielt. Wie wichtig ist es da, dass du ein eingespieltes Team bist mit deinem Fotografen Wolfgang Schad?
Also eingespielt zu sein ist auf alle Fälle hilfreich. Gerade so eine Kochbuchproduktion ist auch eigentlich sehr anstrengend. Wir versuchen da also schon auch möglichst viel eben umzusetzen an einem Tag. Mit Wolfgang arbeite ich einfach schon sehr, sehr lange, also schon seit meiner Brigitta-Zeit, Ende der 90er Jahre, also ist schon ein paar Tage her, sehr gut und ja, kollegial zusammen. Es ist aber nicht mein Fotograf. Also wir arbeiten beide auch mit anderen Fotografen und Fotografinnen, also ich und er mit anderen Stylistinnen und Foodstylisten zusammen. Wir arbeiten gern zusammen, aber eben nicht ausschließlich. Auch wenn wir gerne mal in einen Topf geschmissen werden und eben auch diese gemeinsame Webseite whatdelicious.de haben, wo wir so unsere Gemüseliebe zum Ausdruck bringen. Und ansonsten ist Routine natürlich hilfreich in den Abläufen. Es macht vieles schneller, einfacher. Ich habe natürlich eine Menge Erfahrung. Ich koche, seit ich Teenagerin bin. Und auf der anderen Seite ist es auch manchmal ganz spannend, mit einem anderen Team, mit anderen Menschen zu arbeiten, weil man nochmal einen anderen Blick kriegt, einen anderen Dreh, eine andere Sichtweise, eine andere Arbeitsweise. Das ist auch sehr inspirierend und sehr bereichernd, finde ich. Also so die Mischung aus, ja, zu wissen, was gut geht, also so eine gewissen Expertise, die sich über die Jahre, ja, aufgebaut hat. Aber eben immer auch den Blick für Neues, den Blick für, also offen zu sein, ist, finde ich, immens wichtig. Aufgeschlossen, auch flexibel zu sein, mal schnell umschwenken, wenn ich merke, das andere geht besser, sieht besser aus, dann eben nicht auf irgendwas beharren, sondern immer, ja, mit einer gewissen Lockerheit und Selbstverständlichkeit eben auch was, mal über den Haufen zu werfen. Aber man merkt, anders ist es besser. Das finde ich wichtig.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, du hast mehr Bücher geschrieben als Jamie Oliver. Und für alle, die dich vielleicht noch nicht so bewusst wahrgenommen haben, deine Bücher sicherlich, da gehe ich von aus, wer Kochbücher liebt, ist über deine Bücher schon gestolpert. Aber vielleicht hat noch nicht jeder oder jede mitbekommen, wie viele Preise du schon gewonnen hast. Und als ich recherchiert habe zu unserem Gespräch, dachte ich so, holla die Waldfee, holla die Waldfee. Ich möchte das hier jetzt einmal kurz als offizielle Kochbuch Hall of Fame einmal kurz zitieren. Du hast bei der Gastronomischen Akademie Deutschlands, GAD, einmal Gold und schon 7-mal Silber gewonnen. Du hast beim Deutschen Kochbuchpreis schon 4-mal Gold, 4-mal Silber und 2-mal Bronze gewonnen. Du hast schon den World Gourmand Cookbook Award gewonnen. Du hast bei Valentinas, die hatten wohl auch mal einen Award, schon 2-mal gewonnen. Du hast einen Swiss Gourmet Book Award Preis in Silber und du hast das drittbeste Gartenkochbuch einmal geschrieben. Aber nur das
Wow, ich bin.
drittbeste. Das
Kannst du
fand
mir
ich
die
ganz
Liste
süß.
mal zuspielen? Ja, super.
Sehr gerne.
Da bist du besser informiert als ich. Ja, da kommen über die Jahre so ein paar Preise dazu. Und ich freue mich auch jedes Mal wirklich wie ein kleines Kind, weil es auch einfach eine Wertschätzung ist. Und was den Deutschen Kochbuchpreis angeht, der jetzt ja im November wieder stattfindet, da ist es auch mal sehr spannend und aufregend. Also ich bin auch dieses Jahr mit allen meinen drei Büchern nominiert, aber ich erfahre ja wirklich erst an dem Abend, ob da eins überhaupt ja, einen Preis bekommt oder nicht. Also es ist schon immer ein bisschen Nervenkitzel dabei. Ich freue mich über die Aufzeichnung. Ehrlich gesagt, ich freue mich aber noch mehr, wenn ich einfach sehe, dass die Bücher. Meine Kochbücher nicht auf dem Couchtisch liegen, dürfen sie auch, natürlich, aber ich freue mich noch mehr, wenn die in der Küche benutzt werden, wenn daraus was gemacht wird, wenn ich ein paar Leute da zum Kochen bringe. Das ist für mich immer der größte Ansporn. Und ich freue mich über jedes Feedback, aber ob das jetzt per E-Mail ist von Leserinnen oder ob das aus dem Freundes- oder Familienkreis ist, das finde ich immer sehr bereichernd und inspirierend und motiviert mich, wieder noch ein neues Buch zu machen.
Also ich hatte bei dieser Aufzählung oder bei dieser Zusammenfassung das Gefühl, Anne-Katrin muss eigentlich wie so Rockstars, muss sie irgendwo so eine Wand haben. Und da sind dann so große so große Bilder gerahmt und dann steht da hier goldener Preis und man sieht das Buchcover und dann hängen die mehrmals nebeneinander und das ist so ein ganzer Flur vielleicht in deiner Wohnung oder in deinem Haus. Und da sind überall diese Auszeichnungen und dann gibt es noch eine große Glasvitrine, wo die ganzen Preise drin stehen. Also ich fand es sehr beeindruckend.
Oha, aber ich glaube, da bin ich dann doch schwäbisch genug und neige hier zu Bescheidenheit als. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe hier keinen einzigen Preis irgendwo ausgestellt. Ich überlege gerade, ich habe die alle irgendwo in Schubladen oder in Schubern im Regal stehen, aber nicht so, dass sie mich angucken. Ich freue mich natürlich immer über einen Preis, über eine Auszeichnung. Auch genauso, es ist ein Gemeinschaftswerk, auch mit dem Verlag, mit allen, die an dem Buch gearbeitet haben, mit dem Fotografen und so weiter. Das ist einfach eine Wertschätzung, das ist natürlich toll. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, Mensch, der das sich an die Wand hängt. Da hängen bei mir ganz andere Sachen.
Also ich kann es nur empfehlen, zumindest die hübschen Preise solltest du mal irgendwo aufstellen.
Okay, dann dekoriere ich mal demnächst um und gucke, ob ich noch einen Platz finde an der Wand.
Sehr gut, sehr gut. Du hast schon gesagt, nächstes Jahr erscheint ein neues Buch, aber das bedeutet, du hast gesagt, es ist schon geschrieben, es ist
Ja.
schon fotografiert, du warst zweimal da, also der Drops ist gelutscht, wie man so schön sagt. Das heißt,
Genau,
du
also
hast
ich
schon
war
wieder neue Projekte in der
ja,
Pipeline.
also ich war zweimal in Frankreich, wir haben zweimal in Frankreich fotografiert, wir haben auch ganz viel bei mir zu Hause, beziehungsweise im Garten fotografiert. Das zog sich über viele, viele Monate. Also es ist nicht eine Fotoproduktion, die man eben mal in 2 oder 3 Wochen irgendwie macht, sondern es hat sich über einen größeren Zeitraum irgendwie entwickelt. Und bilden auch so ein bisschen da eben auch die Jahreszeiten und die Regionen ab. Ich habe, ja, es ist immer irgendwas in der Pipeline natürlich, aber noch gerade nichts so Spruch. Also ich schreibe an einem anderen Buch, ja. Und ich hoffe ganz stark, dass dann noch mindestens eins dazukommt für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Das ist ja auch eine Frage, wann denn der Erscheinungspunkt ist. Aber da ist immer mindestens ein, aber eigentlich mehrere sind in der Pipeline. Aber dann treffen wir uns dann andermal zum Gespräch. Genau, erstmal
Auf
kommt im
jeden Fall.
März 26 im AT eben mein Frankreich-Buch raus, meine grüne französische Bistro-Küche, so wird's heißen, das darf ich auch schon verraten. Und damit ist auch schon, glaube ich, die ganze Menge gesagt. Also es geht um grüne Küche, das heißt nicht nur vegetarische, aber überwiegend vegetarische Küche und es geht um eine Bistro-Küche, also keine Haute Cuisine, keine abgehobene Küche, sondern eben auch eine zugängliche Alltagsküche, so wie ich koche, so wie ich es mag, so wie es mir schmeckt und hoffentlich auch noch vielen anderen, neben ganz vielen, ja, persönlichen Geschichten.
Da freue ich mich drauf, weil ich finde immer ein bisschen schwierig, wenn man französische Küche, selbst wenn man ein Buch erwischt, was ein bisschen niederschwelliger ist, dann hat man überall irgendwie eine Schwarte drin oder ein Schmalz oder irgendwo schwimmt immer so ein Stück rum. Und nicht, dass ich bin wie du, ich bin auch eher Flexitarierin. Und wenn man Kinder hat, dann hat man eh immer irgendwo ein Würstchen liegen. Also hoffentlich im Kühlschrank und nicht irgendwo in der Wohnung. Aber auch das kommt vor. Aber ich koche lieber tatsächlich vegetarisch. Für mich ist mit Fleisch kochen immer was sehr, sehr Besonderes, weil ich da einen hohen Respekt habe einfach vor dem Tier. Und da finde ich es immer gar nicht so einfach in Frankreich. Musstest du da einiges übersetzen oder hast du vor allem Rezepte gesucht, die sowieso vegetarisch sind?
Genau, so beides. Also es gibt natürlich auch Rezepte, französische Rezepte, die eben auch schon kein Fisch oder kein Fleisch enthalten. Aber dafür ist ja die französische Küche nicht gerade berühmt. Und ich fand es gerade als Herausforderung super zu sagen, ich zeige, es geht auch anders. Also es gibt, wie gesagt, es sind ein paar Rezepte mit Fleisch oder mit Merguez oder mal mit Jakobsmuscheln drin. Aber ich glaube, 80, 90% ist vegetarisch, da geht es um ganz viel Gemüse, Salat, die Früchte, also all die tollen Produkte, die es einfach in Frankreich gibt, die es ja auch so leicht machen, eben gut zu kochen, weil man einfach eine tolle Wertschätzung an die Produkte hat. Und mit guten Produkten zu arbeiten, ist A und O, dann bekomme ich auch ein tolles Ergebnis. Und das war ja gerade meine persönliche Herausforderung, zu sagen, okay, ich zeige euch, es geht auch anders. Man kann auch durchaus eine französische Küche haben, kochen. Backen natürlich auch sowieso, es gibt auch Süßes, einiges Leckeres, Süßes natürlich auch drin in meiner Bistroküche. Und es muss nicht überall der Speck drin sein oder das Schweine, weiß ich nicht, Schweinefleisch. Und solche Herausforderungen liebe ich.
Ich finde vor allem, dass man bei dir sehr stark raushört, was für eine große Neugier du hast für immer neue Themen und auch dafür eben vielleicht diese Brücken zu bauen. Ich bleibe bei diesem Begriff. Ich glaube, deine Bücher sind ein bisschen Brücken in ganz unterschiedliche kulinarische Erlebnisse und ich finde es schön, dass du immer wieder neue Themen findest und für uns Lesende eine neue Brücke aufmachst. Ich freue mich sehr auf das neue Buch. Ich habe jetzt, während du es erzählt hast, schon Hunger bekommen und bis März ist noch eine
Super.
Weile hin. Aber gut. Man kann auch Vorfreude genießen.
Kann man auch und sich mal was Schönes Französisches kochen zum Beispiel oder mal einen Madeleine-Teig ansetzen. Das habe ich mich gerade gestern gemacht oder so. Dann freue ich mich auch immer sehr. Dann wird die
Ach
Vorfreude noch größer.
du wirst lachen, mein Sohn. Also meine Kinder sind ja ein bisschen versaut. Also entweder sind sie sehr mäkelig oder sie haben einen echten Feinschmecker-Gaumen. Also dazwischen gibt's nichts. Und mein Sohn, der liebt Madeleines. Also, wenn ich ihm eine Freude machen möchte, dann backe ich ihm ein paar Madeleines und die schnabuliert er nur so weg. Und so sollen die ja auch gegessen werden.
Absolut, die müssen frisch gegessen werden, genau. Und ja, das finde ich gut. Also auch so ein gewisses mäkelig sein im Sinne von zu wissen, was gut ist und was nicht gut ist, das finde ich durchaus erfreulich.
Ja, ich hoffe, beim Mittleren muss es sich noch ein bisschen ausweiten mit der Bandbreite seiner Dinge, die er isst. Aber gut, lieber nach Geschmack essen und auch bis man das Gefühl hat, dass man satt ist, als sich zu überfressen und den
Und das
Teller leer
kommt.
essen zu müssen.
Und das kommt bestimmt auch noch da. Wie sagt man so schön, das sind immer Phasen und Phasen kommen und Phasen gehen, ne?
Ja, und am vollen Tisch verhungert man nicht, wie man so schön sagt. Und bei mir gibt es immer was Leckeres zu essen.
Das klingt super, genau.
Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns im November in Hamburg sehen.
Ich freue mich auch total. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Gelegenheit, ein bisschen mehr Zeit, hoffentlich uns auch da mal zu, ja, nochmal kennenzulernen und nicht nur aus der Ferne zuzuwinken. Ich freue mich auch sehr drauf.
Ich habe diesmal einen Zug einen Tag vorher. Diesmal bin ich sowas von super, mega, mega pünktlich an der Location. Da bin ich ab dem ersten Gespräch bin ich am Start. Da freue ich mich
Klingt
schon
nach einem
drauf.
guten Plan. Dann sehen wir uns gleich früh und dann können wir auch ein bisschen gemeinsam plaudern.
Wunderbar. Bis dahin danke ich dir sehr für das Gespräch und wünsche dir jetzt schon mal gutes Tun bei deinem neuen Projekt.
Ganz lieben Dank dir, Christina, für dieses tolle Gespräch und für die Einladung.
Sehr gerne. Ciao.
Ciao, bis dann.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.